das Problem ist halt aus trainingswissenschaftlicher Sicht, dass bei der kurzen Pause du ja gar nicht irgendwie runterfahren kannst und wieder aufbauen kannst, weil der Körper dafür gar keine Zeit hat.
Die Länge der Winterpause ist natürlich auch ein entscheidender Faktor und da gibt es alleine schon große Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga.
Da gab es ganz viel Absagen, jetzt auch in der Regionalliga Nordost. Ich glaube, du würdest dem so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn du es so machst wie die Bayern.
Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass es für Hansa sehr schwer wird in der Rückrunde.
Der Druck wird nicht weniger für Bjelica und ich bleibe skeptisch.
Dynamo Dresden kann sich in Bezug auf den Aufstieg in die zweite Liga nur selber schlagen.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Taka, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Es ist das Jahr 2024. Es ist das Jahr der Europameisterschaft in Deutschland, Olympia in Paris und natürlich auch Niki Taka wieder im Fußball Ostdeutschland. Ich weiß gar nicht, ob man es noch macht oder ob es so üblich ist, aber ich wünsche erstmal jedem, der hier gerade zuhört, ein erfolgreiches neues Jahr, viel Gesundheit für eure Liebsten. Und apropos Liebsten, er ist auch in diesem Jahr wieder an meiner Seite gestärkt und frisch aus dem Trainingslager, sieht er hervorragend aus und ist sicherlich bereit für die nächsten 45 Folgen Niki Taka, der ruhmreiche Robert Hofmann.
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Jahr 2024. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein, gemeinsam mit Basti vor dem Mikrofon zu sitzen. 4 Wochen sind vergangen und seit unserer letzten Folge und die 4 Wochen fühlen sich irgendwie verdammt lange an, Basti. Was hast du so getrieben in den letzten 4 Wochen?
Ja, Robi, es war fußballfreie Zeit. Es war trotzdem ganz viel los in anderen Sportarten. Natürlich schaut man das, aber mit Kind ist natürlich die Priorität verschoben. Es hat sich endlich mal ergeben, ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Es hat sich ergeben, alle auch mal wiederzusehen. Und dann war es ja schon aber irgendwie so, dass Fußball gefehlt hat. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, zu viel Fußball und jetzt mal freie Zeit genießen. Man hat dann doch schon irgendwie Bock, mal in der Premier League reinzugucken. Deswegen war es eine schöne und gute Phase, aber ich habe auch schon Lust, dass es wieder losgeht. Was hast du denn gemacht?
Ja, bei mir ist ja Winterpause auch immer ein Entkommen oder ein Entschwinden in andere Sportarten. Winterpause bedeutet bei mir immer Darts-WM. Winterpause bedeutet bei mir Skispringen. Und zuletzt oder jetzt gerade aktuell natürlich auch die Handball-WM. Handball-EM natürlich. Und und was neu in diesem Jahr und zum Jahresbeginn dazugekommen ist, ist der Besuch des Wintertrainingslagers. Ich war, wie viele andere auch, in Belek an der türkischen Mittelmeerküste ist es meines Erachtens. Und dazu werden wir aber gleich noch ganz ausführlich sprechen. Basti, Jahresbeginn, du hast ja gesagt, du hast ja auch noch freundliche Wünsche verteilt. Ich glaube, wir können auch immer noch vom Jahresbeginn sprechen. Hast du Vorsätze für 2024?
Ehrlicherweise habe ich nur die Vorsätze, irgendwie gesund zu bleiben und da mitzuhelfen, dass die Liebsten, und da habe ich dich ja auch schon hineingezählt, gesund bleiben. Das ist so ein bisschen der Vorsatz, da so ein bisschen mehr darauf zu achten. Das ist ja vielleicht auch, wenn man die jüngsten Nachrichten aus der Fußballwelt betrachtet, besonders wichtig oder kommt einem nochmal besonders in den Sinn. Ich habe jetzt aber kein Dry January, will nicht abnehmen, will nicht mehr Sport machen, will nicht laufen gehen, will kein Marathon laufen. Also da bin ich gar kein Fan von. Marathon oder zumindest Halbmarathon hast du, glaube ich, ja auch schon hinter dir. Dementsprechend zählt der auch nicht zu deinen Vorsätzen 2024.
Nee, das Halbmarathon-Thema hast du angesprochen, habe ich schon mehrere gemacht. Ja, und 2018 war ich dann auch mal kurz davor, einen Ganzen zu laufen. Aktuell ist da meine Form sehr, sehr weit davon entfernt. Aber wenn wir bei dem Thema Vorsätze und Gesundheit bleiben, bläst es da so ein bisschen ins gleiche Horn. Es wäre schon mal ganz schön, wenn ich schmerzfrei durch eine Hallenfußball-Session kommen würde, so wie wir das Ende Dezember betrieben haben. Ich kann mich nicht entsinnen, wo ich das letzte Mal komplett schmerzfrei Fußball gespielt habe. Also nicht nur schmerzfrei für alle, die da draußen zugucken müssen, sondern auch schmerzfrei für mich. Demnach steht Gesundheit auch für mich ganz, ganz oben. Es wird auch kein Veganuary geben und kein Dry January, aber, und da bin ich mal gespannt, inwiefern ich das durchziehe, ich werde mir dieses Jahr vorgenommen, die Fastenzeit durchzuziehen, also du kennst es, nach Karneval und vor Ostern, in der Periode werde ich mal versuchen, mich außerordentlich gesund zu ernähren, keinen Alkohol zu mir zu nehmen, vielleicht sogar kein Fleisch, aber da muss ich nochmal gucken, wie weit ich da gehen kann. Basti, du hast aber auch angesprochen, Thema Gesundheit, und da hast es in den Kontext gebracht der letzten Nachrichten im Fußballbusiness. Da sind zwei Leute von uns gegangen, die einen schon mitgenommen haben in vielerlei Hinsicht. Zum einen natürlich, das hat viel überstrahlt, Franz Beckenbauer, die Ikone des deutschen Fußballs, wahrscheinlich einer der drei bekanntesten Deutschen, vielleicht sogar weltweit, hat wahnsinnig viel für den deutschen Fußball geleistet. Und das war schon irgendwie ein Schock. Man wusste, dass es ihm nicht so wahnsinnig gut geht in letzter Zeit. Aber trotzdem, ja, der Tod von Franz Beckenbauer, meines Erachtens viel zu früh, auch vom Alter her, war natürlich was die Fußballwelt geschockt hat. Und ja, Basti, unglücklicherweise ist es aber dabei nicht geblieben. Und erst diese Woche hat uns eine Nachricht erreicht, die, glaube ich, zumindest die Fußballwelt in Deutschland noch mal mehr geschockt hat. Kai Bernstein ist nur 43 Jahre alt geworden, Präsident von Hertha BSC, glaube bundesweite Bekanntheit erlangt als der Ultra-Präsident. Und ich habe, das wissen alle auch in meinem Freundeskreis, immer viel kritische Worte für Hertha als Verein übrig, und kann mit ihm aber echt viel Positives verbinden. Hab eine Veränderung auch im Verein wahrgenommen. Hab tatsächlich, du weißt es, auch mal wieder eine Doku geguckt mit Hertha, wo er auch irgendwie sehr sympathisch rüberkommt. Boah, das war echt krass. Das war wirklich krass, hat mich wirklich mitgenommen und hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, das Leben zu genießen und gesund zu bleiben, auf die Gesundheit zu achten.
Ja, Robi, da bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Unfassbar tragische Mitteilungen, speziell dann natürlich auch immer für die Hinterbliebenen und die Familien. Kai Bernstein wurde erst 43 Jahre alt. Super tragische Geschichte. Ich glaube aber, dass, und das ist dann vielleicht der Übergang zu Franz Beckenbauer, auch ganz viel hängen bleibt von den beiden Personen, weil Kai Bernstein ja dann auch wirklich eine krasse Änderung des Berliner Wegs oder ja, die Konzentration auf dem Berliner Weg, die habe ich auch so wahrgenommen. Und bei Franz Beckenbauer muss man ganz ehrlich sagen, Deutschland wäre 74 nicht ohne den Spieler Franz Beckenbauer Weltmeister geworden. Deutschland wäre nicht ohne den Trainer Franz Beckenbauer 1990 Weltmeister geworden, und Deutschland hätte auch kein Sommermärchen gehabt. Und was dieses Sommermärchen auch für, ja, für das Land, für die Leute bedeutet hat, das können, glaube ich, nur die nachempfinden, die dort auch mal beteiligt waren. Und es war ja so ein bisschen dann auch unsere Jugend. Und was dieses Event für das Land bedeutet hat, war unfassbar. Und deswegen bin ich bei Matthias Sammer und finde es unfassbar tragisch und schade, aber vielleicht auch ein Abbild der Gesellschaft, wie die Medien dann auch mit Franz Beckenbauer umgegangen sind. Und das wird sicherlich auch den Anteil am Gesundheitszustand gehabt haben. Und unsere Gedanken sind natürlich bei den Familien.
Ja, unsere Gedanken sind in der Tat bei den Familien, bei den Hinterbliebenen und allen, die dort näher dran waren an den beiden. Man kann sich ungefähr ausmalen, was das bedeutet hat. Und damit ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, jetzt irgendwie einen Übergang zu finden ins Positive, ins Hier und Jetzt. Aber ich will es trotzdem mal versuchen. 2024, wir haben über Vorsätze gesprochen und über Ideen. Und natürlich haben wir auch für 2024 hier mit Niki Tucker einiges vor. Also auch wir haben so ein bisschen Vorsätze für dieses Jahr. Also ganz klar, weiterhin wird es auf jeden Fall eine aktive Begleitung geben unserer Vereine hier im Fußballosten zwischen der Bundesliga und der Regionalliga Nordost. Wir werden weiterhin ein bisschen auf die Kuriositäten gucken, werden wilde Empfehlungen geben und natürlich auch ab und an mal Blicke über den Tellerrand des Ostens hinaus geben. Und was ein bisschen neu ist oder wo wir es gerne, glaube ich, ein bisschen vertiefen wollen würden, ist die Sache, dass wir gerne noch mehr in den Maschinenraum des Fußball-Ostens reingucken wollen, Basti.
Ja, und da spielen natürlich auch, wir haben euch jetzt während der Winterpause auf Social Media gefragt, was sind eure Wünsche? Und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir die Wünsche berücksichtigen und einfach nochmal so ein bisschen tiefer reingehen wollen, euch den Ostfußball noch näher bringen wollen. Wir haben das mit den, ich fand, vielen spannenden Gästen und Experten getan, und diese Gäste und Experten werden auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und es wird aber neu sein, dass wir vielleicht ein bisschen thematischer reingehen und das ein oder andere Thema, was jetzt auch von euch mal gefordert oder vorgeschlagen wurde, analysieren, abarbeiten und so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen als in die Breite. Und ja, um dem gerecht zu werden, werdet ihr uns zukünftig alle 14 Tage hören. Aber wir kennen alle den Fußball, es kann immer was passieren, Robi, ne?
Ja, genau so. Also wir behalten uns absolut vor, ab und zu vielleicht mal eine Bonusfolge einzustreuen. Also wenn ich daran denke, wenn wir auf die Zielgerade in der Saison einbiegen, alleine was da am Ende der letzten Saison los war, da waren wir auch heiß und hätten gern gefühlt jeden zweiten Tag eine Folge aufgenommen. Werden wir uns auf jeden Fall immer vorbehalten. Wir werden da auch eng mit euch in den Austausch gehen, so eng, wie es bei diesem Podcast-Format eben nur geht. Und klar, das wird nicht alles von heute auf morgen passieren. Wir werden uns den Ganzen in den kommenden Wochen annähern und euch bestmöglich dabei mitnehmen. Und ja, Basti, dann lass uns doch mal direkt vielleicht reingehen in unser erstes Thema im Jahr 2024. In unserer Heimatregion liegt Schnee, das Tief Gertrud sorgt bundesweit für Wetterwarnungen, massive Einschränkungen im Verkehr und so weiter. Wir sitzen zum Glück im Warmen vor dem Mikrofon. Das ist schon mal eine gute Sache und schon mal eine ideale Voraussetzung. Und auch eine ideale Voraussetzung, um zu schauen, wie im Fußballosten die Winterpause verbracht wurde. Und mal grundsätzlich zu hinterfragen, wie viel Sinn diese Winterpause in der Form denn eigentlich macht. Und dann vielleicht noch ein kleines Side-Thema, inwiefern auch ein Wintertrainingslager denn Sinn macht.
Dop, dop, no. Mehr dop, dop. Ja, Robi, hast du wunderbar eingeführt, unser Top-Thema der Woche. Wir wollen schauen, wie sinnvoll ist eine Winterpause, und da lohnt sich natürlich der Blick zurück, denn die Rekordwinterpause gab es in der Saison 88-89, da dauerte sie mal 77 Tage. Jetzt hatten wir ja auch in der letzten Saison die Winterweltmeisterschaft, da gab es dann quasi eine zweigeteilte Winterpause. Aktuell haben wir natürlich dann eine Europameisterschaft im kommenden Sommer, und das führt ja aktuell dazu, dass die Winterpause gar keine richtige Pause war. Also Union Berlin hatte beispielsweise 24 Tage eine Pause, und dann muss man ja sich wirklich die Frage stellen, hey, okay, ist das dann eine Pause? Was mache ich denn? Gehe ich runter mit der Intensität? Gebe ich den Spielern frei? Also das Problem ist halt auch aus trainingswissenschaftlicher Sicht, dass bei der kurzen Pause du ja gar nicht irgendwie runterfahren kannst und wieder aufbauen kannst, weil der Körper dafür gar keine Zeit hat. Und dementsprechend, und so haben es auch die meisten Fitnesstrainer dann erklärt, ist es so eine Konservierungsphase. Du machst ein bisschen Pause, gibst dem vielleicht den Kopf frei und versuchst aber die körperliche Fitness zu erhalten, weil du gar keine Zeit hast aufgrund der Kürze, das weiter auszuführen. Was natürlich aber langfristig und nachhaltig ein Problem ist, weil der Körper natürlich auch einfach mal Ruhe braucht. Und ich frage mich dann auch immer, wenn du Spiele guckst, warum spielen wir eigentlich im Winter, wenn überall hier dann Schnee liegt und es kalt ist und die besten Monate im Sommer läuft kein Spielbetrieb? Robi, würdest du das anders wünschen?
Ja, ich glaube, es gibt zumindest andere Denkmodelle. Und wenn wir nach links und rechts über die Landesgrenzen hinaus gucken, wenn du dir anguckst, wie es in Spanien und in England und in Italien gehandhabt wird, dann haben wir ja seit Jahren große Unterschiede. Es gibt in der Regel immer viel Diskussion um die Winterpause, gerade in England, die man vielleicht, sagen wir mal, witterungsseitig vergleichen kann oder am ehesten vergleichen kann mit Deutschland. Da wird zumindest in den obersten Ligen konsequent durchgespielt, was zumindest, wenn man von der Fitnesskomponente herkommt, die du eben beschrieben hast, wo sich auch einige einig sind, gesagt haben, ist das vielleicht sogar der bessere Weg. Auf der anderen Seite gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Kontrastimmen. Ich denke auch an Jürgen Klopp, der dann gesagt hat, die Anzahl an Verletzungen wegen der sehr hohen Belastung, die ist nicht zu verachten. Und du hast dann vermeintlich für einen Fußballprofi am Saisonende den Höhepunkt, der nur alle 2 oder alle 4 Jahre stattfindet mit einem großen Turnier. Und die Frage ist, inwiefern kriegen die Leute es dann eigentlich hin, dort in ihrer absoluten Topform zu sein. Demnach macht es sehr wohl Sinn, mal zu gucken, welche Wege will man da in Zukunft gehen. Und was auch sehr interessant ist, Basti, ist, wie mit der kurzen Pause aktuell umgegangen wird, gerade wenn man mal auf die Bundesliga guckt. Schaut man mal da genauer rein, dann sieht man, dass Dortmund, RB, Wolfsburg, Mainz, Heidenheim und Darmstadt die Mannschaften sind, die in der Regel Deutschland in Richtung Sonne verlassen haben. Zum größten Teil nach Spanien und Portugal oder ausschließlich Spanien und Portugal. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass 12 Mannschaften sich dagegen entschieden haben, in die Sonne zu fliegen. Wie ist denn dein Take dazu, zu Pro und Contra Trainingslager?
Ach, für Trainingslager bin ich großer Fan von speziell im Winter, weil du dann schon nochmal in einer Mannschaft auch justieren kannst. Du kannst Entwicklungen, die sich über die erste Halbserie ergeben haben, dann schon nochmal auch beeinflussen, glaube ich, weil du viel, viel mehr Zeit mit den Spielern hast und die Spieler auch untereinander viel, viel mehr Zeit verbringen. Das ist dann schon ein Vorteil, dass du dieses Camp-Feeling hast. Du kommst mal raus aus deinem eigenen Umfeld. Du hast vermutlich besseres Wetter, kannst so nochmal einen neuen Geist beschwören. Gerade bei Dynamo wurde ja dann immer auch letztes Jahr vom Geist von Belek gesprochen. Du kannst konzentrierter arbeiten, weil du quasi weniger Ablenkung hast. Ich selber habe das auch mal mit einer Mannschaft machen wollen. Wir wollten eigentlich nach Spanien und das wurde kurzfristig abgesagt. Sie wollten uns dann in die Türkei schicken. Damals war aber die politische Lage der Türkei so, dass wir das ja mit einer U17-Mannschaft nicht machen konnten. Und unser Trainingslager hat uns dann nach Perleberg geführt und es war dann in der Tat so bei den Jungs auch, hey, Perleberg statt Barcelona. Und was am Anfang natürlich wie eine Katastrophe klingt, wurde dann so ein bisschen auch der Geist von Perleberg, der dann zu einer besonders erfolgreichen Saison geführt hat. Deswegen glaube ich, dass dieses Camp an sich super ist, mal rauszukommen. Ich glaube gar nicht, und das ist ja, wenn man jetzt dann auf die Nachteile guckt, du hast Flug, du hast Anreise, du hast vielleicht auch trotzdem die Ungewissheit des Wetters. Du wirst uns noch über den Regen von Belek informieren in der Folge. Aber ja, das kann halt trotzdem passieren. Ich wäre immer für ein Trainingslager, wenn es irgendwie möglich ist. Im Ausland müsste es jetzt nicht zwingend sein, weil natürlich der Körper, und früher sind ja immer alle nach Dubai geflogen, da ist es aber halt zu heiß. Wenn du dann wiederkommst, braucht ja der Körper auch erstmal ein bisschen, um zu adaptieren. Und ja, deswegen wäre ich auf jeden Fall pro Trainingslager.
Bleiben wir bei der Bundesliga, relativ kurze Pause. Ja, es ging ja auch schon wieder los. Der erste Spieltag ist ja schon wieder passé. Warum gibt es dann trotzdem 12 Vereine, die sagen, nee, wir fliegen nicht nach Spanien oder Portugal?
Ja, einen ganz anderen interessanten Ansatz haben die Bayern jetzt gewählt. Die sind ja, glaube ich, am Samstag dann nach ihrem ersten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim nach Portugal geflogen ins Trainingslager. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Bedingungen drauf an. Ja, wenn du natürlich bei dir Trainingsbedingungen hast, mit denen du komplett zufrieden bist, wenn du vielleicht viele Nationalspieler hast, die eh schon viel unterwegs sind, dann bleibst du vielleicht nochmal eher zu Hause. Also es kommt auch so aufs Umfeld an, auf die Situation, aber auch die Entwicklung, die habe ich schon angesprochen, einer Mannschaft in der Hinrunde, ob du dann vielleicht nochmal reagieren möchtest. Denn anders kann ich mir es nicht erklären. Denn finanziell ist es einfach kein Thema in der Bundesliga, aber das wären so ein bisschen die Interpretationsansätze.
Ich finde es ja sehr interessant, dass heutzutage mit dem großen erweiterten Staff, den man mal mindestens von Bundesliga bis zur zweiten Liga vereinzelt sogar auch in der dritten Liga hat und alles durchoptimiert ist, dass es trotzdem noch so viele unterschiedliche Ansätze gibt, diese Winterpause zu gestalten. Die Länge der Winterpause ist natürlich auch ein entscheidender Faktor und da gibt es alleine schon große Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga. Ja, die Pause in der zweiten Liga ist eben entscheidend länger und da hast du dann auch ein anderes Bild, was das Thema Trainingslager im Ausland angeht. In der zweiten Liga ist tatsächlich so, dass nur Fürth, Elversberg und Braunschweig quasi zu Hause geblieben sind und der Rest sich wirklich in wärmere Gefilde begeben hat. Wie wir wissen, die beiden Zweitligisten aus dem Fußball Osten, Hansa Rostock und der 1. FC Magdeburg, zählen auch dazu. Die haben sich nach Belek bzw. Side in die Türkei begeben. Das ist so ein Klassiker. Man kann da irgendwie finanziell so eine Zweiklassengesellschaft sehen. Das obere Regal, also Bundesliga, machst du jetzt eigentlich immer Spanien, Portugal. Garantiert auch wegen einer besser Wettergarantie, will ich mal sagen, weil das Wetter technisch schwierig ereignen kann in der Türkei, insbesondere was Regengüsse angeht. Das habe ich dieses Jahr am eigenen Leib gespürt. Was mich aber überrascht hat, Basti, das sage ich ganz ehrlich, auch aus finanziellen Gesichtspunkten, es waren auch der ein oder andere Regionalligist und vor allen Dingen auch Regionalligist aus unserer Region vor Ort. Jetzt muss ich dir sagen, Altglienicke und auch Greifswald hat mich aus finanzieller Natur heraus nicht so wahnsinnig gewundert. Da haben wir auch schon das eine oder andere Mal referiert über die Finanzkraft, die entsprechend im Hintergrund ist. Deswegen war es nur logisch. Greifswald interessanterweise auch sehr, sehr lange. Wenn man sich die Bedingungen oben im hohen Norden anguckt, dann ist das auch sehr logisch. Größte Überraschung für mich, dort anzutreffen, war ehrlicherweise der Chemnitzer FC, ob der finanziellen Lage. Also diese Abwägung spielt ja auch immer noch mal eine Rolle, oder bin ich da schief gewickelt?
Nee, da bist du schon korrekt gewickelt. Ich würde fast sagen, dass wenn man keine genauere Kenntnis hat, der FSV Luckenwalde noch die größere Überraschung im Trainingslager in der Türkei.
Die habe ich fast unterschlagen.
In der Türkei wäre, muss man aber wissen, dass Präsident Dirk Heinze ein Reisebüro gehört und Luckenwalde, glaube ich, schon zu Oberliga-Zeiten immer in die Türkei gefahren ist. Das war so ein kleines oder so ein kleiner Benefit, den man den Spielern immer bieten konnte. Also Luckenwalde und Winter, da gehört Türkei-Trainingslager für mich auch schon irgendwie komplett dazu. Du musst, glaube ich, immer gucken, was du für Bedingungen hast. Und klar, dass Greifswald diese Bedingungen nicht hat oder dass da oben vielleicht noch mal eine Ecke mehr Schnee liegt, sie vielleicht keine Rasenheizung haben, Kraftraumbedingungen etc., ist bekannt. Das sieht bei Energie Cottbus ganz anders aus. Deswegen fährt oder fliegt Energie schon länger nicht mehr weg. Ich glaube, dass aber auch in der Regionalliga du immer wieder Gönner finden würdest, die dieses Trainingslager dann auch bezahlen. Aber es ist halt manchmal auch gar nicht notwendig. Und dann wird halt genau überlegt, ob im Winter nicht vielleicht lieber in einen Spieler investiert wird oder nicht. Dementsprechend freue ich mich aber für jede Mannschaft, die das irgendwie möglich machen kann durch ihre Gönner. Und sehe das gar nicht so, dass jetzt die Reichen dahin oder die nicht so Reichen dahin. Ich glaube, wenn's könnte, würden's viele mehr machen, auch in dieser Regionalliga. Aber ja, auch warum die Zweitligisten vielleicht viele fahren. Diese eine Woche Pause, die du angesprochen hast, die mehr ist in der Bundesliga, ist schon ein unfassbares Update für den Körper. Und du kannst schon alles anders strukturieren. Also allein 7 Tage sind da schon eine kleine Welt im Winter. Und wenn ihr euch vielleicht auch fragt, hey, was wäre denn vielleicht perfekt, so aus sportwissenschaftlicher Sicht, packen wir euch mal einen RBB-Artikel in die Shownotes. Und da hat der Sportwissenschaftler Frohböse gesagt, dass eine Woche zwischen den Feiertagen Pause machen, damit die Spieler kognitiv runterkommen, am besten wäre. Und dann am 2. Januar wieder einzusteigen. Ich glaube, so macht's auch. Na gut, in England wird durchgespielt, aber das würde so am meisten Sinn machen wahrscheinlich. Dann hätte man diese kognitive Pause, der Körper wäre sofort wieder leistungsfähig und man hätte ja auch dann im Sommer nochmal eine längere Pause, um dann wieder richtig zu regenerieren. Das ist also ein sportwissenschaftlicher Ansatz. Ich glaube, da gibt es nicht so richtig, richtig und falsch, weil jeder Spieler ist ja dann auch wieder anders.
Ja, und Basti, wir wissen ja auch, dass sportwissenschaftliche Erkenntnisse im ganz großen Fußballbusiness offensichtlich nur von sekundärer Wichtigkeit sind. Wenn das anders wäre, dann würden wir beispielsweise jetzt auch nicht diese Champions League Reform zur neuen Saison vor der Brust haben, wo es nochmal gefühlt 800 Spiele mehr gibt, die, ich glaube, dem ganzen Sport nicht so wahnsinnig gut tun. Und wir wollen aber noch mal kurz zurückspringen und diesen Übergang haben wir in 45 Folgen Niki Tucker wahrscheinlich 27 Mal gemacht, von der Champions League noch mal rein zur Champions League des Ostens und zwar Regionalliga Nordost und da noch mal auf die Winterpause. Weil Basti, hier haben wir komplett andere Voraussetzungen meines Erachtens als in den oberen Ligen, weil eben die Bedingungen, weil eben das Thema Rasenheizung dort keine Pflicht ist und auch nicht flächendeckend verbreitet ist. Oder nehmen wir mal das Beispiel Energie Cottbus als ehemaliger Bundesligist, Zweitligist, Drittligist. Gibt es dort eine Rasenheizung? Die wird aber regelmäßig nicht angemacht aufgrund der hohen Kosten. So, und jetzt starten wir ins Jahr und haben, nehmen wir mal wieder das Beispiel Cottbus, ein unfassbares Programm. Durch die zahlreichen ausgefallenen Spielen, witterungs- und krankheitsbedingt im November und Dezember super viel ausgefallen. Das heißt, du hast jetzt erstmal bis Februar massiv viele englische Wochen. Wir können aber jetzt schon absehen, dass die ersten Spiele wieder abgesagt werden oder einige der ersten Spiele abgesagt werden und lässt den Rückschluss zu, müssen wir denn in diesen Ligen nicht anders über eine Winterpause nachdenken, wo im Idealfall eine Europameisterschaft zum Beispiel im Sommer ja eigentlich nur eine geringere Rolle spielen kann. Also bei allem Respekt, aber so viele Spieler aus der Regionalliga Nordost werden wir vermutlich nicht im Juni bei der Europameisterschaft haben. Und ich erwische mich immer wieder bei dem Gedanken, und es fällt mir fast schwer, den Bayern etwas Gutes zu attestieren, aber dort spielt man die Hinrunde vom 20.07. bis 18.11. und startet dann am 17. Februar wieder in die Rückrunde und kommt trotzdem am 18. Mai raus. ein Gedankenspiel, Basti, was für dich auch für die Regionalliga Nordost in Zukunft denkbar wäre?
Ja, wäre aus meiner Sicht denkbar und wäre auch zielführend, weil du hast das Problem dann oftmals im Dezember und Januar, dass die Spiele ausfallen müssen. Du hast auch so ein bisschen die Willkür, oder ich will sagen schon, dass das ein oder andere Spiel dann vielleicht auch mal mit Auge abgesagt oder abgesetzt wird, denn jeder oder die meisten Vereine haben dann auch schon eine Hoheit über ihr Stadion. Da gab es ganz viel Absagen, jetzt auch in der Regionalliga Nordost, wo der ein oder andere drüber schmunzeln musste. Ich glaube, du würdest dem so ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn du es so machst wie die Bayern. Natürlich haben die Bayern vielleicht auch nochmal andere Schnee- und Temperaturverhältnisse auf manchen Sportplätzen. Am Ende musst du beides, glaube ich, machen. Du musst eine längere Pause machen in dieser Spielklasse und vor allem aber auch länger spielen, weil es gibt ja speziell jetzt, wenn du keine Relegation hast, gibt es ja keinen Grund, am 18.05. fertig zu werden. Also du hast, glaube ich, ein Wochenende danach noch den Tag der Amateure, aber auch da muss es, glaube ich, flexible Lösungen geben. Und jetzt wird in einer Liga wie der Regionalliga Nordost wieder super viel diskutiert über Nachholspiele. Jetzt werden wieder alle Spiele irgendwie vielleicht abgesagt, dann maulen wieder alle rum, dass sie Nachholspiele haben und der Kalender zu voll ist. Also ich glaube, dem Problem könntest du perspektivisch aus dem Weg gehen und die Bayern machen es gut.
Ja, Basti, und das bringt mich doch direkt mal auf die Idee oder auf den Ansatz, dass wir in das Thema Rahmenkalender oder Rahmenterminplan, vielleicht laden wir uns dazu irgendwann im Laufe der kommenden Wochen und Monate mal einen Experten ein, weil es wird sicherlich auch viele Gründe geben, warum man sich jetzt für diesen Rhythmus entschieden hat. Und vielleicht ist da auch aber eine Offenheit da, diese Dinge zu hinterfragen, sei es in den Profiligen oder sei es eben in der Regionalliga Nordost. Also das mal an der Stelle erstmal abschließend, was das Thema Winterpause und Länge der Winterpause angeht. Wir haben auch über das Thema Ausgestaltung gesprochen und über das Thema Wintertrainingslager. Und ich hatte es anfangs angerissen. Ich habe den Anfang dieses Jahres genutzt, um zumindest auch mal temporär mir ein Vorortbild zu machen. War in der Türkei, also in Belek. Und ich habe das auch deswegen gemacht, natürlich in erster Linie auch, und da ist natürlich auch wenig überraschend für euch da draußen, aus Fansicht, aus meiner Nähe zu Dynamo Dresden, aber praktischerweise waren in Belek, und das haben wir eben schon angerissen, auch der FC Hansa und der Hallische FC und direkt nebenan auch der erste FC Magdeburg in Siede. Und das war natürlich für mich eine ideale Gelegenheit, mir vor Ort mal ein Bild zu machen. Wie sind die Abläufe? Wie nah kommt man ran? Auf was wird geachtet? Welche Spieler sind vielleicht die wirklich die Hosen anhaben? Wen sieht man wieder lächeln nach einem Trainerwechsel? Wer ist eher Mitläufer? Solche Dinge.
Okay, Robi, ich muss ehrlich sagen, nochmal, als du mir davon erzählt hast, dachte ich so, oh, geil. Und wir hatten dann auch das eine oder andere Telefonat, weil ich echt auch wissen wollte, hey, okay, was passiert da, wie machen sie das, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, und muss dir sagen, da wäre ich sehr gern mitgekommen und würde das auch perspektivisch nicht ausschließen für uns mal wirklich zu sehen, wie dort gearbeitet wird, denn so geht's mir dann, also einfach auch Trainingseinheiten zu gucken von höherklassigen Mannschaften, von richtig guten Trainern, stell ich mir super vor. Aber nimm uns mal mit, warst du im gleichen Hotel auch wie Dynamo? Darf man da einfach Trainingseinheiten und Spiele gucken oder wie sieht das aus?
Im gleichen Hotel war ich tatsächlich nicht. Ihr werdet es sicherlich auch, der eine oder andere wird es vielleicht mit seinem Verein auch verfolgt haben. Inzwischen gibt es ja auch sehr, sehr gute Berichterstattung über das jeweilige Vereinskommunikationsformat, sei es jetzt bei Hansa, bei Dynamo oder auch bei Magdeburg. Es sind tatsächlich auch echt immer viele Fans mit dabei, die sich dann in der Regel separat einquartieren. Dann gibt es meistens noch ein Hotel für die Medienvertreter. Das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied. Es ist auch nicht überall gleich. Zum Beispiel war Erzgebirge Aue in dem gleichen Titanic Hotel, wo Dynamo jetzt 2 Jahre in Folge war, auch in der Vergangenheit mal. Und da waren die Medienvertreter mit im Hotel. So, es ist vielleicht auch immer eine Philosophiefrage des jeweiligen Vereins. Und ja, ich war ja so ein bisschen, wie soll man das sagen, zwischen Medienvertreter und Fan in meiner Rolle da und habe mich dann auch selber einquartiert, aber in unmittelbarer Nähe. Naiverweise bin ich, als ich das geplant habe, davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich so irgendwas zwischen 15 und 20 Grad sind und Sonne und ich mich dann da mit dem Fahrrad fortbewege. Unglücklicherweise waren die Bedingungen und das war echt witzig, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich habe mich entschlossen, am Sonntag anzureisen und bis Donnerstag zu bleiben. Und an diesem Sonntag, wo ich angereist bin, fing es an zu regnen und zu stürmen. Und dieser Regen blieb bis Mittwochabend. Und Donnerstag bin ich dann abgereist und dann durfte endlich wieder die Sonne scheinen. Nichtsdestotrotz, ich habe echt viele gute Erkenntnisse mitnehmen können von den allermeisten Vereinen. Ich habe mir Trainingseinheiten und Testspiele von Dynamo angeguckt, eine Trainingseinheit von Hansa geguckt, das eines der Testspiele von Magdeburg auch gesehen. Das Einzige, wo mir leider Gottes kein Zugang gewährt wurde, das ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, ist, ich wollte mir das Testspiel vom HFC angucken gegen Karaman, einen türkischen Drittligisten. Es ist so, dass einige der Spiele aber auf Hotelanlagen stattfinden. Diese Hotelanlagen sind wirklich Hochsicherheitstrakte. Und in dem Fall war es so, dass man ohne Voranmeldung leider keine Chance hatte, dieses Spiel zu besuchen. Klar, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mich entsprechend angemeldet. Das war nicht der Fall. Demnach war an der Stelle, ist es wahrscheinlich einfacher, in Berlin ins Berghain zu kommen, als in Belek ein Testspiel des HFCs zu sehen. Also das war mir nicht vergönnt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass trotz der Kürze der Zeit, trotz des Regens, konnte ich die ein oder anderen Vor-Ort-Eindrücke gewinnen.
Und was mich jetzt noch interessieren würde, wie nah kommst du ran? Also kannst du theoretisch, kommst du mit Spielern, wenn man jetzt, natürlich will man ihnen nicht auf den Sack gehen, aber kommst du mit auch verantwortlichen Trainern ins Gespräch oder bist du abgeschirmt wie bei einem Stadion in einem Fanblock oder ist das echt Stars zum Anfassen?
Ja, eher Letzteres. Ja, also du kommst sehr nah ran, wenn du willst und du hast das auch schön gesagt, man will den Spielern auch nicht auf den Sack gehen. Das war auch was mir immer entsprechend wichtig war, weil die sind ja auch entsprechend da, um zu trainieren, um in einer hohen Frequenz zu trainieren. Aber man ist sehr nah dran. Das ist auch für die Fans, glaube ich, eine tolle Gelegenheit und wird auch von den Vereinen immer entsprechend honoriert. Es gab bei einigen Vereinen auch entweder einen Fanabend oder auf jeden Fall mal ein Zusammenkommen mit ausgewählten Spielern. Und das ist natürlich eine tolle Gelegenheit und da ist man, ich glaube, im normalen Trainingsbetrieb zu Hause und auch im Stadion dann nicht so nah dran.
Ja, Robi, sehr coole Erkenntnisse und spannende Eindrücke, die du dort sammeln konntest in Belek. Es ging aber nicht so sehr um deine oder meine Einschätzung oder Eindrücke, sondern darum, dass sich die Vereine, unsere Ostvereine, bestmöglich vorbereiten auf die Rückrunde. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen sportlicher wieder werden und auf die Vereine schauen, waren unsere beiden Zweitligisten ja beide in Belek. Magdeburg in Siede, glaube ich, was jetzt vielleicht 10 Kilometer entfernt ist, Rostock in Belek. Wie siehst du denn die Vorbereitung jetzt speziell bei Hansa? Die Ergebnisse mit neuem Trainer sorgen jetzt bei mir nicht gerade für Aufbruchsstimmung. Oder doch?
Ja, genau. Das, wenn man jetzt nur von außen drauf guckt und die Ergebnisse betrachtet, guter, souveräner Auftakt mit einem 3:1 gegen die zweite Mannschaft vom BVB, dann verlierst du gegen starkes LASK, Linzer ASK. Und zum Schluss, und dann, das war dann schon wieder in der Heimat, was bleibt, ist ein 1:1 gegen den Abstiegskandidaten aus der dritten Liga, VfB Lübeck, neuerdings mit Florian Schnornberg an der Seite. Das heißt, wenn du nur auf die Ergebnisse guckst, musst du sagen, das war jetzt nicht der Hallo-Wach-Effekt, der alle an der Ostsee jetzt pusht und sagt, wow, jetzt rollen wir das Feld von hinten auf. Was man, glaube ich, aus dem Umfeld gut heraushören konnte und tatsächlich auch an der Mimik, ich halte die Mannschaft für intakt. Man könnte auch sagen, das Lächeln ist zurück. Selim Begovic als neuer Trainer unterbricht viel. Er ist ein sehr, sehr aktiver Trainer. Ich glaube, wenn ich jetzt, aktuell haben wir ja noch keinen namenhaften Neuzugang, Stand heute, wir nehmen am Mittwoch auf, dem 17. Januar, noch keinen Neuzugang beim FC Hansa, ein bisschen Ausdünnung im Kader. Wenn ich einen Neuzugang definieren sollte, dann würde ich sagen, dass Sabrit Singh sicherlich einer sein könnte, den man jetzt endlich sehen wird, ja, der von der aktiveren Spielweise von Mirsad Selimbegovic profitieren könnte. Ja, die haben ja auch in Regensburg schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass es für Hansa sehr schwer wird in der Rückrunde. Und ich glaube, wenn du dir das Startprogramm anguckst, dass du nach den ersten 4, 5 Spielen jetzt nach dem Winter, glaube ich, ganz genau wissen wirst, wo die Reise hingeht bei Hansa. Und wir dürfen auch nicht vergessen, der Start, was nochmal erschwerend für den Start hinzukommt, jetzt am Samstag in Nürnberg, ist die Tatsache, dass nicht nur Brumado, der, ich will mal sagen, der einzig treffsichere Stürmer beim FC Hansa, jetzt noch 3 Spiele gesperrt ist. Man hat es reduzieren können von 4 auf 3. Wir haben über seine Sperre und seine etwas dämliche Aktion gesprochen. Und auch Kolke ist nach dem wirklich unterirdischen Auftritt in Paderborn beim letzten Auftritt 23 gesperrt. Also es wird nicht einfach für Hansa. So wäre mein Fazit, auch wenn es natürlich irgendwie leise, zarte Pflänzchen gibt und hoffentlich Aufbruch unterm neuen Coach. Ja, Basti, und Siede und Belek sind nicht 10 Kilometer auseinander, sind schon ein paar Kilometer mehr, habe ich auch festgestellt, habe ich immer per Auto absolviert die Strecke. Aber der 1. FC Magdeburg war in Siede und ja, auch aus der Heimat hast du ja sicherlich das eine oder andere verfolgt. Wie ist da deine Einschätzung? Und dann teile ich gerne auch wieder meine Vororteindrücke.
Viel Bewegung beim 1. FC Magdeburg, viel passiert, jetzt gar nicht so auf dem Platz. Fußballerisch, glaube ich, eine ordentliche Vorbereitung mit unter anderem ein 2-2 gegen Dynamo, wo sie aber, da werden wir vielleicht bei Dynamo gleich nochmal drauf kommen, schon auch unterlegen waren, den Großteil, auch was ich gesehen habe. Am Ende gab es ein 4-2 noch gegen Budapest. Also ich glaube, man ist gut gewappnet für den Start gegen Wien Wiesbaden am Sonntag. Aber ja, viel wichtiger die Vertragsverlängerung von Christian Titz auf ja unbestimmte Zeit. Es ist ja jetzt, wird gerade Mode im Fußballgeschäft, die Vertragslaufzeiten dann auch bei Trainern nicht mehr bekannt zu geben. Das finde ich charmant. Wir sind sowieso Fans von Christian Titz, da haben wir keinen Hehl draus gemacht. Auch Gnacker hat verlängert. Dann gab es eine ganz interessante Personalie. Tobi Müller ist zurückgekommen und hat auch, das habe ich auf Bildern gesehen, in einem Spiel schon mal die Kapitänsbinde getragen. War ja dann in Paderborn, da jetzt nicht vielleicht alles, glaube ich, funktioniert, ist jetzt zurück, gleich Kapitän. Robi, du hast vorhin angesprochen, man kriegt vor Ort auch ein Gefühl dafür, wer sind so die richtigen oder wahren Führungsspieler. War da was zu sehen zur Personalie Tobi Müller?
Ja, interessante Personalie. Interessant auch dahingehend, weil Ottmar Schork ist ja im Vorhinein auch gefragt worden, wo er denn noch Verstärkungen sieht. Und da ist die IV-Position entsprechend nicht benannt worden. Und dann war es sicherlich schon eine Überraschung, dass man Tobi Müller, den ehemaligen Kapitän, zurück in Magdeburg gesehen hat. Dann das Gute ist, er kann sofort eine Hilfe sein. Er hat jetzt nicht viel gespielt, zuletzt in Paderborn, sollte aber voll im Saft sein und hat auch in Siede direkt auf dem Platz gestanden. Und du hast gesagt, man sieht ganz interessante Dinge. Ich war bei dem Testspiel gegen die rumänische Mannschaft Sepsi OSK, was verloren ging. Aber was ich interessant fand auf dem Spielberichtsbogen, war, muss man sagen, logischerweise Amara Condé weiterhin mit der Kapitänsbinde ausgestattet. Auf dem Feld, ich weiß nicht, ob es alte Gewohnheit war oder eine Vorankündigung, hat aber Tobi Müller die Binde getragen. Und ja, das kann hoffentlich für mehr Stabilität sorgen. Das war ja so ein bisschen auch das Problem bei Magdeburg in der Hinrunde, dass man zu viele Gegentore bekommen hat. Ja, ich denke an die 4 Gegentore gegen Hertha, wo man dann trotzdem gewonnen hat, oder auch auf Schalke 4 Gegentore bekommen hat. Und ja, also das Innenverteidiger-Duo Tobi Müller und Daniel Heber kann, glaube ich, echt für mehr Stabilität sorgen. Und nach vorne hin hat ja Magdeburg eh eigentlich immer ja einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, wobei ich dir da auch sagen muss, Lukas Schuler haben wir zu Saisonbeginn sehr gelobt, hat dann ein bisschen abgebaut und zum Schluss hat er sich leider verletzt, hat auch im Trainingslager einen kleinen Rückschlag erlitten, sodass er früher abreisen musste. Da hängt jetzt viel an Castaños vorne auf der 9. Bin mal gespannt, was wir da von Magdeburg erwarten dürfen in der Rückrunde. Auch noch eine Randnotiz, die ich aber super spannend finde beim 1. FC Magdeburg, der Pape Cup, Basti, eines der Hallenfußballturniere im Nachwuchs. Ich nehme an, da hast du ganz genau hingeguckt?
Habe ich ganz genau hingeguckt. Schaue ich schon seit Jahren immer mal wieder hin. Der Pape Cup ist ja zugunsten Matthias Papes entstanden. Ich glaube, sein Vater hat den mitorganisiert. Eins der größten deutschlandweiten internationalen U15-Turniere. Und dieser findet mittlerweile sogar in der GTEC Arena statt. 3700 Zuschauer an beiden Tagen waren da und ja, haben für eine total spannende und coole Atmosphäre dann gesorgt. Speziell für die Jungs ist das natürlich als U15-Spieler, also als 14-Jähriger, eine Wahnsinnserfahrung. Und der 1. FC Magdeburg hat sogar ins Finale geschafft und das bei Konkurrenz wie Liverpool, Arsenal, Manchester United, also sehr spannend, gewonnen hat die Hertha-Jugend. Aber ich glaube, für alle Jungs war das ein unglaubliches Erlebnis und ähnlich wie das U13-Knabenturnier in Neubrandenburg deutschlandweit wirklich was ganz Besonderes. Robi, wer war noch in Belek? Dynamo Dresden.
Auch Dynamo Dresden war in Belek zu meiner großen Freude und ist jetzt immer ein bisschen, also wenn mir jetzt die HörerInnen da draußen vorwerfen, dass mir Objektivität schwerfällt, dann kann ich das natürlich nicht ganz von der Hand weisen, es ist einfach so, aber selbst wenn ich Objektivität an den Tag lege, muss ich sagen, bis auf einen komplett verregneten Dienstag, an dem Dynamo tatsächlich nicht auf den Platz konnte, war es erneut ein sehr, sehr erfolgreiches Trainingslager für Dynamo. Fast alle sind ohne große Verletzungen durchgekommen. Du hast das 2-2 gegen Magdeburg angesprochen. Das 2-2 trügt aber ein bisschen, weil sie über 90 Minuten lang die ganz klar bessere Mannschaft waren. Und Magdeburg dann in der, ja, ich glaube, man, wie war das? Man hat 4x30 gespielt oder so im letzten Quarter nochmal rangekommen ist, als Dynamo auch sehr, sehr viele Nachwuchsspieler auf dem Platz hatte. Also da waren sie schon gut und die bessere Mannschaft und dem Ganzen haben sie dann noch 2 3-0 Siege folgen lassen. 1-3-0 sehr eindrucksvoll gegen ein verstärktes Kaiserslautern und dann noch wieder auf heimischem Trainingsgelände 3-0 gegen den tschechischen Erstligisten Pardubice. Und man soll sich natürlich nicht von diesen Ergebnissen trügen lassen. Ja, das sollte man nicht tun, aber echt rundum sehr erfolgreich, sowohl in Belek dann als hier vor Ort auch. Dynamo macht einen sehr stabilen Eindruck. Die Mannschaft scheint echt zu funktionieren. Und mit Sandhausen hast du einen Auftaktgegner, wo, glaube ich, auch nicht die Gefahr da ist, den in irgendeiner Form zu unterschätzen. Deswegen meine steile These, und ich fand die Formulierung von Alex Ende, Trainer vom SC Verl, auch immer so spannend, Thema, wenn sie ihre Leistung auf den Platz bringen, werden sie nicht zu verhindern sein. Und deswegen steile These, Dynamo Dresden kann sich in Zug auf den Aufstieg in die zweite Liga nur selber schlagen.
Ja, Robi, und ich würde gerne nochmal so auf die Personalien schauen, denn es wurde ja viel gesprochen über speziell auch Oliver Battista-Meyer, wo wir auch in der letzten Folge einen Take zu gemacht haben. Hört da gerne nochmal rein. Mittlerweile ist die Situation so, dass er zurückkam aus Verl, wahrscheinlich verkauft werden sollte, dann kurioserweise einen schweren Infekt hatte und nicht direkt ins Trainingslager mitkommen konnte. Bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht. Würde mich gleich dein Bauchgefühl nochmal interessieren. Und die Ausleihe von Jonas Oehmichen steht noch so ein bisschen aus. Hab da auch im Schwarz-Gelb-Podcast von Dynamo mal reingehört und die beiden Kollegen haben empfohlen, der soll doch da bleiben und sich durchsetzen. Sehe ich komplett anders. Habt ihr da draußen sicherlich auch schon mitbekommen. Es geht nicht, dass sich junge Spieler entwickeln ohne Spielpraxis. Deswegen würde ich das ja irgendwie befürworten, cool finden und hoffe, dass der Junge auf Spielpraxis kommt, auf Spielzeiten, auf Spielminuten, denn es ist ein großes Talent. Aber Robi, Battista-Meyer, sehen wir ihn nochmal im Dynamo-Trikot?
Ehrlicherweise ganz schwierig zu beantworten, weil da, glaube ich, viele andere Faktoren noch mit reinspielen, die nicht nur mit Dynamo Dresden und nicht nur mit Oliver Battista-Meyer zu tun haben. Es gab ja viel Gerüchte, dass er heiß begehrt ist, auch in der zweiten Liga, insbesondere vom SC Paderborn. Jetzt ist es so, dass der SC Paderborn einen Unterschiedsspieler in der Mannschaft hat. Nein, das ist nicht mehr Max Kruse, das war auch nie Max Kruse, das ist Florent Muslia. Der wird wiederum von Freiburg umgarnt und aktuell kann man sich da nicht einigen, was die Ablösesumme angeht. Warum ist das in irgendeiner Form wichtig für Dynamo Dresden? Weil Oliver Battista-Meyer, OBM, ein potenzieller Nachfolger eben ist in Paderborn und sollte da eine Tür aufgehen, könnte er vielleicht durch diese schreiten. Das sind echt viele Eventualitäten. Was wir auf jeden Fall abschließend sagen können, dass Dynamo Dresden da aktuell in einer sehr, sehr guten Position ist. Weil wenn du ihn behältst, ist er ein Spieler, der den Unterschied machen kann, der vielleicht auch mal auf der Acht reinkommen kann für einen Hauptmann oder Hermann. Das ist eine Sache. Er beherrscht Standards offensichtlich deutlich besser als viele andere in der Liga. Wenn er gehen sollte, kannst du noch mal zusätzliche Einnahmen generieren und dann vielleicht auch noch mal auf deinen Hot Take, ich glaube schon aus November, zurückkommen. Und vielleicht wird das Thema Amo Aslan dann auch in Dresden noch mal heiß. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen, wo die Reise dahin geht.
Ich sehe das Schmunzeln hier bei dir, aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch. Ne? Also auch die Medien bei den Vereinen, es ist noch nicht ausgeschlossen, dass Amo Aslan irgendwie noch zurückkommt. Ich bin da sehr gespannt, was sich noch tun wird im Wintertransferfenster. Robi, Wintertransferfenster hat auch der HFC viel getan und damit wollen wir mal auf den letzten Belek-Türkei-Verein schauen. Aus dem Fußball-Osten, der dort war. Es gab einige Verpflichtungen, es gab ordentliche Ergebnisse, aber gescheppert hat es dann eigentlich erst so richtig, als der HFC wieder da war. Ne?
Ja, du sagst es, was das Thema Transferaktivitäten angeht, ist der HFC, glaube ich, das ist so ziemlich die einzige Tabelle, in der der HFC aktuell in der Spitzengruppe der dritten Liga zu Hause ist. Also da gab es sowohl im Sommer viele Wechsel und jetzt im Winter hat man auch nochmal, man hat sich von einem Quintett verabschiedet, hat nochmal neue Jungs dazugeholt kurzfristig. Da waren auch ein paar Kuriositäten dabei, ehrlicherweise vor allem auf der Torhüterposition war ich ein bisschen irritiert. Aber der HFC, insbesondere auch Thomas Sobotzik und Sreto Ristić müssen jetzt unter Beweis stellen, dass sie hier die richtigen Hebel bewegt haben. Ich glaube, der wichtigste Transfer ist quasi gar nicht eigentlich ein Transfer, sondern die Rückkehr von Niklas Kreuzer auf den Fußballplatz. Das ist was, über was wir uns hier außerordentlich gefreut haben. Ich hätte es mir auch gerne vor Ort angeguckt, aber das war mir verwehrt. Und Basti, worauf du abzielst, ist, glaube ich, die Mitgliederversammlung und die Folge der Mitgliederversammlung in aller Kürze. Heißt es minus 560.000 Euro, neuer Präsident und parallel ein Einbruch in die Geschäftsräume. Also richtig, richtig wilder Jahresstart beim Halleschen Fußballclub.
Ja, all das, was du auch nicht gebrauchen kannst in der aktuellen sportlichen Situation. Du brauchst in dieser Situation Ruhe, dass du Konzentration aufs Sportliche gewähren kannst. Und das ist leider ausgeblieben. Du hast die Mitgliederversammlung angesprochen. Die fand am Samstag statt. Ja, und der HFC informierte über einen Verlust von knapp 560.000 Euro, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, sage ich mal, für einen Drittligisten. Aber die Begründungen waren dann schon interessant. Könnt ihr euch mal durchlesen. Auch bei Liga 3 Online packen wir euch gerne in die Shownotes. Da war zum Beispiel ein Abschnitt, wo stand, ja, auch 50.000 fehlten, weil man ja erst jetzt Nachwuchsleistungszentrum ist und die Förderung des DFB bekommt. Da muss ich sagen, das kann schon mal nicht sein, weil du erst diese Förderung überhaupt nur bekommst, wenn du NLZ bist. Also da wurde schon mal geflunkert. Ja, und ich sag mal so, die Schulden sind natürlich dann auch durch den Trainerwechsel von André Meyer aufs Sreto Ristić gekommen. Und wenn man, und so verdichten sich die Anzeichen, Sreto Ristić dann mit einem Vertrag bis 2026 ausstattet, muss man sich nicht wundern. Vielleicht, dass diese Zahl dann auch so groß ist. Wo man sich wundern muss, ist, was mit der Welt los ist, dass eingebrochen wird in die HFC-Geschäftsstelle. Ja, unfassbar bitter, ärgerlich, einfach auch wieder super viel Arbeit für die Personen, die am wenigsten für irgendwas können. Und dementsprechend hoffen wir mal, dass es nicht sinnbildlich wird für den HFC und dass der Schwung des Kreuzer-Comebacks irgendwie was Positives auslösen kann. Denn die sportliche Situation ist ja, und darüber wollten wir eigentlich sprechen, unfassbar eng, unfassbar wichtig und mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt kriegst du auch kein Geschenk am morgigen Samstag.
Nee, und sportlich bin ich nach wie vor, und da rücke ich auch nicht von meinem Standpunkt ab, ein bisschen besorgt um den Halleschen FC und gar nicht nur aufgrund der Tatsache, was beim HFC selbst passiert, sondern wenn ich mir angucke, was links und rechts um den HFC rum passiert und wie die Konkurrenz da hinten aufrüstet. Wir haben die Tabellenkonstellation entsprechend beschrieben. Nach einem unglücklichen Hinrundenende musst du unterm Strich überwintern. Ich glaube, Duisburg war schon im Aufwand, hat sich jetzt verstärkt. Mannheim ist da hinten drin, hat sich jetzt nach viel Bohai nochmal Terence Boyd gesichert, der mehrfach schon unter Beweis gestellt hat, dass er dritte Liga kann. Und da könnte ich jetzt noch eine Weile weiter referieren. Und das ist die ganz große Sorge, die ich hier habe, wenn es um die Zukunft des Dinos der dritten Liga geht.
Ja, Robi, und dann bleiben im Fußball Osten, wenn wir drauf schauen, noch zwei Vereine, die nicht in der Türkei waren. Das sind Erzgebirge Aue und der erste FC Union. Ich sag mal so, Union hatte keine Zeit und Aue hatte kein Geld. Vermutlich war es so, aber im Erzgebirge ist ja Schneeschieben vielleicht die beste Vorbereitung auf den Winter. Es gab aber auch keine Neuzugänge. Es gab ordentliche Testspiele. Siehst du Aue gut vorbereitet oder hast du ein Gefühl?
Ich muss dir sagen, wenn ich an Aue denke, fällt mir fast am schwersten, überhaupt ein Gefühl zu entwickeln über die Winterpause. Ich würde sagen, weitestgehend unspektakulär. Sicherlich undankbar, dass sich mit dem Kanzer gegen Ende der Vorbereitung jetzt noch einer verletzt hat. Hat aber ehrlicherweise zumindest in der Stammformation von Pavel Dotschev keine große Rolle gespielt. Es waren keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt zu erwarten, beziehungsweise ist es eher zu erwarten, dass wir ganz am Ende des Transferfensters, also gegen Ende Januar, Anfang Februar nochmal Bewegungen sehen werden, weil du weißt es, Berater und Spieler, insbesondere vertragslose Spieler, pokern immer sehr, sehr lange. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch was passiert. Und es ist aber auch nicht so der große Bam jetzt passiert, dass ich meine These jetzt nochmal deutlicher gestützt sehe, dass Aue nochmal oben anklopfen kann. Ich sag mal, alles kann, nichts muss. Ja, mit dem im Blick würde ich sagen, im Konsolidierungsjahr hast du auch eine Konsolidierungswinterpause gemacht.
Das trifft's, glaube ich, sehr gut. Und diese Winterpause ist heute Abend schon vorbei. Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Ja, bestimmt eine geile Atmosphäre. Ich bin trotzdem froh, dass ich nicht da bin, weil es ist mir einfach zu kalt zum Fußball gucken. Hoffe, dass es dennoch erfolgreich wird für Erzgebirge Aue. Robi, heute Abend spielt auch der erste FC Union. Es ist aber nicht das erste Spiel von Union Berlin im Kalenderjahr 2024. Es wird aber hoffentlich ein besseres als das, was wir letzte Woche sehen mussten in Freiburg, ne?
Boah, das kann ich allen Anhängern, die es mit Union halten, nur wünschen. Man muss ja sagen, fußballerische Leckerbissen waren diese Saison eine Seltenheit. Ist auch was wir vielleicht in naher Zukunft nicht erwarten dürfen. Was wichtig ist, ist, glaube ich, die Punkteausbeute unterm Strich. Und ich glaube, du kannst mit einem Punkt in Freiburg unterm Strich sehr, sehr gut leben. Muss aber auch ganz ehrlich zu dir sein, dass dieser Punkt ganz, ganz viel Glück und ganz, ganz viel mal wieder Frederik Rönnow war. Und es wird mehr brauchen in der Rückrunde als viel Glück und Frederik Rönnow. Und auf der Transferseite, Basti, hat man tatsächlich auch Korrekturen vorgenommen. Ich hatte die ja so ein bisschen erwartet. Die sind jetzt tatsächlich auch gekommen. Becker weg, Bonucci weg. Und Fofana schnell wieder weg. Und bisher auf der Habenseite mit dem dritten Kevin im Kader, Kevin Vogt von Hoffenheim, einen sehr Bundesliga-erfahrenen IV geholt. Ist davon auszugehen, dass das noch nicht das Ende der Transferaktivitäten im Winter ist. Wie siehst du das Ganze?
Ja, Korrekturen trifft es, glaube ich, ganz gut. Wenn es nicht so läuft in der Hinrunde, kannst du natürlich durch dann auch eine andere Struktur in der Kabine immer wieder was schaffen, speziell halt auch neuer Trainer. Ich hatte ja gesagt, dass nicht so viel passieren wird. Ich finde auch, es ist nicht so viel passiert, dass du mit Kevin Vogt den Spieler geholt hast, der auch, glaube ich, wunderbar bei Sat.1 die Wanderhure hätte spielen können. Das blieb Alexander Nedel damals vorbehalten. Nee, Spaß beiseite. Kevin Vogt ist ja, glaube ich, auch so lange Bundesligaspieler, solange es die Dreierkette gibt. Also gefühlt, Kevin Vogt hat, glaube ich, nie Viererkette gespielt und Gott sei Dank für ihn gibt es die Dreierkette. Ihr hört, ich bin jetzt kein großer Fan, ist aber, denke ich, glaube ich, ein ordentlicher Bundesligaspieler. Ich hätte mir natürlich eher Paul Jäckel gewünscht, dort, dass man dem das Vertrauen schenkt. Man hat aber auch, so ehrlich müssen wir sein, gesehen, dass Vogt in Berlin einfach auch deutlich mehr verdienen kann als in Hoffenheim, was dann vielleicht auch ein Zeichen für die Gehaltsstruktur mittlerweile bei Union Berlin ist. Und man kann aber auch sagen, Robi, der Trainer steht dann schon auch unter Druck, hat jetzt nochmal einen zweiten Co-Trainer dazu bekommen, also neben Marie-Louise Ether und den er mitgebracht hat, noch einen dritten Co-Trainer quasi, dazu den Sohn als Hospitanten. Also der Druck wird nicht weniger für Bjelica und ich bleibe skeptisch.
Ja, Thema Skepsis, Basti. Ich möchte hier nochmal direkt mal den Trainer fragen. Wir haben es ja gesagt, wir versuchen auch viel mit euch zu interagieren und haben euch auch nach den Wünschen gefragt. Und dort kam auch bei Instagram eine Frage auf. das ist fast eine rhetorische Frage. Basti, ob wir den fußballerischen Ansatz von Nenad Bjelica mögen. Das würde ich gerne hier dem ausgebildeten A-Plus-Lizenzinhaber überlassen.
Ja, diese Frage würde ich wenig überraschen mit welchen beantworten. Ja, welchen fußballerischen Ansatz er denn meint. Ich habe Union Berlin zuletzt in den Spielen erfolgreich gesehen, wenn sie das gemacht haben, was sie unter Urs Fischer gut gemacht haben. Denn das war beispielsweise gegen Real Madrid der Fall. Da hast du ähnlich wie im Fischer-System auch total diszipliniert verteidigt, total gut verteidigt. Man kann sagen, dass sie unter Bjelica jetzt vielleicht einen Tick mehr versuchen, Fußball zu spielen, funktioniert aber nicht, deswegen machen sie es auch nicht so wirklich. Also ganz ehrlich und unvoreingenommen habe ich diesen fußballerischen Ansatz von Bjelica jetzt bisher nicht gesehen. Ich glaube, dass es eher aktuell dann um Disziplin, Veränderung der Hierarchie und die guten Spieler wieder in Form bringen geht. Man muss natürlich ihm auch zugutehalten, dass er in einer schwierigen Phase gekommen ist und dass du auch im Abstiegskampf dann nicht immer zwingend sofort den fußballerischen Ansatz bei einem neuen Trainer sehen kannst.
Ja, sehr, sehr gute Zusammenfassungen, wie ich finde. Und nochmal zu meinem Punkt eingangs. Für Union zählen in der aktuellen Situation natürlich in allererster Linie Punkte. Und die gilt es im Idealfall heute in Mainz bereits zu holen. Und Basti, wir sprechen jetzt schon wieder eine ganze Weile. Es ist wahnsinnig viel passiert. Wir könnten jetzt, glaube ich, nochmal eine separate Folge anschließen über das, was sich in der Regionalliga Nordost getan hat. Vorrangig außerhalb des Platzes. Auch da gab es viel Rohschaden auf verschiedenen entscheidenden Positionen. Dem Ganzen werden wir uns aber bei unserer nächsten Folge etwas detaillierter widmen. Und wir laden euch herzlich ein, weiterhin Niki Tucker Ultras zu sein und möglichst noch mehr für unseren Podcast hier zu gewinnen. Basti hat es eingangs gesagt, wir ändern die Frequenz etwas. Ihr hört uns also in 2 Wochen wieder und wir freuen uns sehr, dann auch wieder den einen oder anderen Gast hier bei Niki Tucker begrüßen zu dürfen. Und damit wünschen wir euch zusammen ein jahresanfängliches, winterliches Sportfrei.
Sportfrei.
Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.